Aufnahmen laufen. Moin. Hallo. Sie haben letzte Woche mit einem meiner Lieblingsresultate aufgehört, in Abwesenheit. Das, was teilen heißt umfassen in der Algora 1 ist, wo ich mich immer so freue, das ist hier in der Algora 2 bahnlängiger Stabilisator-Index. Darüber freue ich mich sehr. Haben Sie darüber gesprochen, warum das so heißt, also wie man das noch anders schreiben kann, sodass man noch deutlicher sieht, warum das Bahnlänge gleich Stabilisator-Index heißt? Ja? Ich meine das hier. Ja, ne? Stand bestimmt halt. Okay. Bahnlänge gleich Stabilisator-Index. Und wir haben hier eine Referenz, wir haben ein Lemma, auf das wir verweisen können, aber ich werde es auch manchmal so abkürzen. Bahnlänge gleich Stabilisator-Index. Oder so ähnlich. Für irgendwelche Buchstaben, so in der Art. Gut, und das wurde ja letztes Mal auch zu Ende besprochen. Das heißt, da könnten wir dann jetzt einfach weitermachen, es sei denn, es gibt noch Fragen. Ich könnte noch darauf hinweisen, dass dieses kleine, unscheinbare Resultat, dieses kleine Lemma, über das ich mich aber sehr freue, wenn man englischsprachig unterwegs ist, einen Namen hat, der vielleicht der Bedeutung und der Einsatzbandbreite eher gerecht wird, nämlich Orbit Stabilizer Theorem. So, also wenn Sie das hören, Orbit Stabilizer Theorem, dann klingt das natürlich erstmal riesig. Gemeint ist aber das, dieses kleine, unscheinbare Lemma. Dann gucken wir, was als nächstes passiert. Wir sehen, was eine P-Gruppe ist. Klein p ist hier immer eine Primzahl, wenn da sowas steht. Und dann ist eine Gruppe eine P-Gruppe, genau dann, und wir bewegen uns jetzt im Land der endlichen Gruppen, wenn die Gruppenordnung eine Potenz dieser kleinen Primzahl p ist. So, 2-Gruppe würde dann also bedeuten, dass die Ordnung der Gruppe eine Potenz der Primzahl 2 ist. So, da ist jetzt nichts explizit ausgeschlossen. 1 ist eine Primzahlpotenz für jede Primzahl, denn ich kann das ja als kleine p hoch 0 schreiben, egal was das kleine p ist. Deswegen ist die triviale Gruppe, hier in dieser Vorlesung bei uns, eine p-Gruppe für jede Primzahl p. Bitte bedenken, falls irgendwelche Fragen gestellt werden, wahr oder falsch, geht das nicht, bla bla bla, bitte mitdenken, dass die triviale Gruppe eine p-Gruppe ist für jede Primzahl p. Und bitte auch mitdenken, dass, ich weise darauf ständig hin, ich weiß, dass wenn Sie irgendwo anders schauen, in Bücher, auf Internetseiten, YouTube-Videos, keine Ahnung, dass Leute das dann vielleicht anders machen. Manchmal wird die triviale Gruppe nicht als p-Gruppe mitgezählt. Also daran bitte aufmerksam sein. Bei gewissen Resultaten kann das eine Rolle spielen. So, Beispiele. Achso, ich sollte vielleicht mal auf die Tafel schalten. In Symmetrie gebe ich Ihnen mal 2 Beispiele. Als erstes das hier. Das Erzeugnis von einem Dreizyklus. Ich behaupte, dass das eine Dreigruppe ist. Warum ist es eine Dreigruppe? Warum ist es eine Dreigruppe? Ja, dann müssen Sie gucken, was die Ordnung ist. Was ist die Ordnung von dieser Gruppe? Sie dürfen was sagen, laut, Sie dürfen auch Finger zeigen. Genau, Menschen zeigen Finger, die Ordnung ist 3. 3 ist 3 hoch 1, ist also eine Potenz der Primzahl 3, also es ist eine 3-Gruppe. Ja, es ist wirklich so einfach. Wir machen es gleich nochmal. Und wenn wir eine 3-Gruppe haben, die eine Untergruppe ist von irgendeiner Gruppe, die wir kennen, und wenn wir das gleichzeitig sagen wollen, dann können wir sagen, das ist eine 3-Untergruppe von. Hier würde ich jetzt also schreiben, das ist eine 3-Untergruppe von Symphia. Also was ist damit? Ich nehme die Transposition 1, 2 und die Transposition 3, 4, beide leben mit der Symphia, also kann ich das Erzeugnis davon betrachten, das ist eine Untergruppe von Symphia. Und ich möchte wissen, ob das eine P-Gruppe ist, für irgendeine Primzahl P. Sie können jetzt auf die Elemente gucken, dann können Sie einschränken, welche Primzahlen in Frage kommen und dann müssen Sie nur noch in Anführungsstrichen nachschauen, ob die Gruppenordnung eine Potenz dieser Primzahl ist, von der Sie vermuten, dass sie das kann. Los geht's. Für welche Primzahl vermuten Sie, könnte das funktionieren? Worauf deuten die Elemente hin? Ja?
2.
Ja, wie kommen Sie auf 2?
Also, weil es. Also, wenn eigentlich die ganze Gruppe im Kopf erstmal dargestellt und hat demnach Ordnung 4.
Okay, Sie haben direkt überlegt, was ist alles in der Gruppe. Ja, darf ich kurz fragen, ob jemand einfach nur durch Hingucken auf die Elemente sich überlegt hat, dass die zugrunde liegende Primzahl 2 sein müsste? Hat das jemand gemacht? Wer weiß, vielleicht hat ihr Unterbewusstsein das gemacht. Keine Ahnung. Bei mir ist es so, wenn ich nicht sofort die ganze Gruppe sehe, aber erstmal so eine Idee bekommen möchte, dann gucke ich mir die Elementordnung an, denn ich weiß ja mit Lagrange, dass die Elementordnungen die Gruppenordnung teilen. Wenn ich also eine Elementordnung 2 sehe, zum Beispiel so eine hübsche kleine Transposition, dann weiß ich, dass 2 die Gruppenordnung teilt. Das heißt, wenn es eine P-Gruppe ist, dann geht es nur für die Primzahl 2 und nicht für irgendeine andere. Das kann eine Eselsbrücke sein. Gut, das haben Sie richtig gesagt, die Ordnung der ganzen Gruppe ist 4, 4 ist 2 hoch 2, also ist das eine 2. Wollen wir ein Beispiel in Summe 5 machen, einfach weil wir gerade so dabei sind, ja?
Ich hätte jetzt die Frage, wenn wir tatsächlich in Summe 5 zum Beispiel wären und jetzt die Untergruppe 1, 2, 3, 5 betrachten, dann sollte das ja keine P-Gruppe entsprechen.
Okay, ich glaube, wir sind schon zu lange in Lehrveranstaltungen zusammen. Wissen Sie, welches Beispiel ich jetzt hinmachen wollte?
Genau das.
Ich hatte 2 im Kopf. Das erste war genau das. Und das zweite war das. Reden wir kurz drüber. Wollen Sie erklären, was ich mir gedacht habe?
Ich hätte jetzt genau Ihre Argumentation verfolgt, und zwar das mit dem Satz von Lagrange, dann 2 und 3 jeweils Teiler der Gruppenordnung sein müssten, und dadurch kann es ja keine Potenz von der Primzahl mehr sein.
Genau, Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung im Ring Z, die ich hier kurz feiern möchte. Klein p, für das diese Gruppe eine P-Gruppe ist. Das wäre sehr viel genauer ausgedrückt. Was ist denn hier unten? Du kannst ja einfach anhören. So, dann ist es ein bisschen interessanter. Achso, für die Leute, die zuhören, jetzt werfen wir schon. Ich habe das Erzeugnis von der Transposition 1, 2 und den 4-Zyklus 1, 2, 4, 5 hingeschrieben. Oh, und ich könnte es gleich sogar noch anders sagen. Wie versprochen, jetzt hört auf. Aber das musste ich jetzt noch kurz. Die können wir in meinen Kopf rufen. Und das noch, und das noch, und das noch. Hier gibt es zuerst mal was. Dieses Beispiel hier. 1, 2 und 1, 2, 4, 5. Die Elementordnungen sagen Ihnen, falls es eine P-Gruppe ist, dann für welche Primzahl P? 2. Dankeschön. Okay, ist es denn eine 2? Könnte eine Übungsaufgabe sein, könnte eine Prüfungsfrage sein. Denken Sie laut, wie gehen wir daran? Es gibt 2 wesentliche Möglichkeiten, wie Sie jetzt losgehen können, je nachdem, was Ihr Bauchgefühl sagt. Haben Sie ein Bauchgefühl zu dieser Gruppe? Wer hat das Bauchgefühl, das ist eine 2-Gruppe? Wer hat das Bauchgefühl, das ist keine? Das ist interessant. Wenn Sie das Bauchgefühl haben, das ist keine, dann empfehle ich Ihnen, ein Element zu suchen, dessen Ordnung keine Potenz von 2 ist. Und da hier keins steht, müssen Sie eins basteln. So, das ist mein Tipp für Sie. Ich lasse es, glaube ich, tatsächlich mal kurz offen. Falls Sie denken, dass es eine 2-Gruppe ist, dann empfehle ich, gucken Sie, ob Sie die Ordnung ausrechnen können. Und wenn das eine 2-Potenz ist, herzlichen Glückwunsch. Das lasse ich also offen. Und wenn Sie Lust haben, können Sie mich später in der Vorlesung noch danach fragen oder am Ende. Was tun wir hier unten? Die kommen Ihnen hoffentlich vielleicht bekannt vor. So oder so ähnlich. Ah ja. Könnte von der Elementordnung her eine 2-Gruppe sein. Wer denkt, dass es eine ist? Wer denkt, dass es keine ist? Keine Meinung. Okay, dann lassen wir diese beiden Freunde offen. und reden vielleicht später in der Vorlesung noch darüber. Oder Sie überlegen und sagen mir später noch was dazu. Das ist natürlich viel besser, wenn Sie selber eine Idee haben. Machen wir einen Schnitzel, wo ich diese Punkte aufschreibe, damit Sie darum. Folgerung bezieht sich auf das Resultat davor, Bahnmenge gleich Sacherindex. So. In der Folgerung steht etwas über P-Gruppen, die auf irgendwas opponieren. Also Folgerung im Sinne von, wir wenden Bahnmenge gleich Stabilisatorindex an und aber auch, wir wenden jetzt dieses Konzept von P-Gruppen an und sagen was speziell darüber aus. Und da können wir uns dann auch gleich gerne noch Beispiele für angucken. In der Folgerung steht, falls wir mit einer Primzahl P anfangen und mit einer P-Gruppe G und falls dann diese P-Gruppe G auf einer Menge Omega operiert und jetzt ist gerade wieder alles endlich, so wie meistens bei mir, dann können wir für jede Bahn zeigen, für jede Bahn groß Delta, die die Gruppe G in der Wirkung auf Omega hat, dass die Länge dieser Bahn eine P-Potenz ist. In anderen Worten, wenn eine P-Gruppe auf irgendwas wirkt, dann müssen die Bahnenlängen jeweils P-Potenzen sein für die gleiche Primzahl P. Wie das aussehen kann, können wir uns gleich in einem Beispiel angucken. Insbesondere hat dann jede Bahn, die nicht nur ein Element enthält, sondern mehrere, eine Länge, die durch P teilbar ist. Und Sie sehen hoffentlich, warum ich diese Ausnahme mache. Es kann ja Bahnen geben, die nur ein Element enthalten. So was haben Sie hoffentlich schon gesehen. Und wenn eine Bahn nur ein Element enthält, dann haben wir da die Zahl 1 als Bahnlänge, die ist in Z nicht durch P teilbar. Aber alle anderen Bahnlängen, wie wir gleich sehen werden, die so zustande kommen, alle, die nicht 1 sind, die werden immer durch P teilbar sein. Und das hat dann später noch Konsequenzen für das nächste Resultat, aber ich will nicht vorreiten, sondern ich will die Folgerung zeigen. Wir schnappen uns mal so eine Bahn. Oh, ich muss deutlich schreiben. Das habe ich mir gemerkt. Das muss ja auch umgeschrieben. Ich glaube, bisher ist es angenommen. Ja, ich glaube, es geht. Aber hier laufe ich jetzt Gefahr, weil das da so ein Platz ist, dass ich dann einfach nicht schneide. Sei Delta eine Bahn von G. Auch am Tag werden wir erklären, was eine Bahn ist. Wenn wir damit jetzt arbeiten, dann wäre gut, wenn wir uns nochmal erinnern würden, was ist nochmal eine Bahn? Na, war doch letzte Woche dran. Wiederholen wir das nochmal gemeinsam. Eine Bahn ist eine Teilmenge von Omega, die so entsteht, dass ich mit einem Element von Omega beginne und dann alle Gruppenelemente darauf rüsten lasse, solange es keine neuen Punkte mehr entstehen bei der Wirkung. Und die Menge, die all diese Punkte enthält, ist dann eine Bahn. Ich kann die bezeichnen als Bahn, die zu dem Startpunkt gehört. Vielleicht ist es ganz Omega, vielleicht ist es aber auch eine echte Teilmenge, je nachdem, ob die Gruppe transitiv wird oder nicht. Und so kriege ich eine Bahn. Das heißt also, dass es zu diesem Delta hier ein kleines Delta gibt aus Omega, derart, dass dieses große Delta die Menge aller Bilder von einem kleinen Delta unter irgendwelchen Gruppenelementen ist. Einverstanden? Oh, vielleicht müssen wir Bahnen nachher nochmal ein Beispiel machen. Okay, wir gucken. Dann wende ich die Gruppenelemente drauf an und hüpfe halt überall hin, wo ich so hinkomme. All diese Leute zusammen bilden meine Bahn groß Delta. Wenn ich jetzt die Länge der Bahn Delta betrachten möchte, und darum geht es ja in unserer Folge, dann kann ich, Lieblingsresultatbahn, den wir der Stabilisator-Index anwenden. Denn die Länge dieser Bahn-Delta ist nichts anderes als der Index des Stabilisators G-Delta in der großen Gruppe G. Hier verwenden wir also Lemmata 13. Bahnlänge der Stabilisator-Index. Da ist die Länge von Delta das gleiche wie die Länge der Bahn kleinen Delta G. Und das ist der Index vom Stabilisator von Delta in G. Indizes von Untergruppen sind immer Teile der Gruppenordnung, das sagt Lagrange. Unter anderem, Lagrange sagt viel, aber das auch. Und die Ordnung von G ist eine P-Potenz, G ist eine P-Gruppe nach Voraussetzung. Alle Untergruppen, alle Indizes, alles was da so rumläuft, das müssen alles immer, alle Ordnungen von Untergruppen, müssen dann auch immer P-Potenzen sein. Ob unsere Bahn Delta nur aus einem Element besteht oder aus mehreren. Wie kommen diese beiden Fälle zustande? Wie kann es passieren, dass unsere Bahn Delta nur aus einem Element besteht? Habt ihr eine Idee? Ist diese halbe Hand? Ja, noch eine halbe Hand? Ihre wird zuerst.
Naja, wenn das Element hat eine Bahnlänge von 1, wenn das durch die Gruppenordnung fixiert wird. Und
genau.
Das ist ja dann ja auch eine P-Potenz, nicht P-Gruppe.
Genau. Das heißt, hier steckt der Spezialfall drin, dass alle Elemente aus der Gruppe G das kleine Delta festlassen und damit gar nichts machen. Okay. Im Fall, dass G gleich Delta ist, das ist das, was Sie gerade beschrieben haben, alle Elemente von G fixieren das kleine Delta, dann ist die Bahn und insbesondere ist das zwar eine P-Potenz, aber sie ist nicht durch P teilbar. Andernfalls naja, der andere Fall ist, dass die beiden Gruppen verschieden sind. Jetzt brauche ich Hilfe. Was kann ich entschließen, wenn G nicht komplett der Stabilisator von Delta ist? Wenn also der Stabilisator von Delta eine echte Untergruppe ist, was weiß ich dann, was finde ich dann, was kann ich machen? Was kann ich immer machen, wenn ich eine echte Teilmenge habe? Was weiß ich oder was finde ich, wenn nicht alle Elemente aus G das Delta fixieren? Also wie ich es gerade formuliert habe, wenn nicht alle Elemente aus G Delta fixieren, dann heißt es ja, dass es da was gibt in G, was Delta nicht fixiert. Ich finde also ein Element in G außerhalb von diesem Punktstabilisator und dann muss das Delta ja irgendwo hin. Stimmt's? Ich finde also ein G aus G, was das Delta irgendwo hin wegbewegt. Aber egal, wo das Delta hinbewegt wird, das Bild liegt immer noch in unserer Bahn, Delta P, also in diesem Groß-Delta. In dem Groß-Delta liegen dann also auf einmal mindestens zwei verschiedene Punkte, nämlich das kleine Delta, mit dem wir angefangen haben, und dieser neue Punkt, zu dem wir jetzt hingekommen sind. Das passiert nämlich, wenn wir ein Gruppenelement finden, was das Delta wegbewegt. Na, dann haben wir jetzt hier so eine Bahn mit mindestens 2 Punkten. Wir haben uns vorher schon überlegt, dass die Bahnlänge eine p-Potenz ist. Das heißt, es ist jetzt mindestens p. 1 kann es jetzt nicht mehr sein. Also es ist mindestens p und eine p-Potenz und deswegen durch p teilbar in z. Wir mussten also wirklich nur diesen einen Sonderfall loswerden, dass die ganze Gruppe unseren Startpunkt fixiert. Und da Sie dann für mich noch so ein bisschen ungläubig angeschaut haben jetzt mit den Bahnen, habe ich das Bedürfnis, noch an ein, zwei Beispielen zu erklären, was da in dieser Folgerung passiert. Und dann gucke ich mal, was vielleicht noch so für Fragen da sind. Wir können ja mal wieder eine unserer Gruppen da oben nehmen. Das heißt, B soll die Symmetrie sein. Als Untergruppe A nehme ich die 1, 2, 3 als Untergruppe. Das ist eine 3-Gruppe. Wie nenne ich das jetzt an? Aber mach es noch ein bisschen spannender, wenn jetzt 5. Hier ist die Sum 5, H ist die gleiche Untergruppe, aber die Wirkung ist jetzt ein bisschen anders. Vorher hätte ich eine Wirkung auf 1 bis 4 gehabt, jetzt habe ich eine Wirkung auf 1 bis 5. Und jetzt möchte ich mir angucken, was die Bahnlängen sind von dieser Gruppe H in der Wirkung auf der Menge 1 bis 5. H wirkt auf der Menge 1 bis 5. Und wissen was? Ich schreibe nicht nur die Bahnlängen, sondern auch die Bahnen. Mit Bahnen, was auch immer, wie viele das sind, mal gucken. Und Bahnlängen. So. Sie sind dran. Was für Bahnen hat die Gruppe H auf der Menge 1 bis 5? Sie dürfen gerne einfach laut denken und losmachen, denn das ist Prüfungsstoff. Das heißt, da machen wir das dann zusammen und es ist toll, wenn Sie es quasi alleine können und ich nicht so viel nachfragen muss. Es ist also gut, wenn wir jetzt zusammen üben, wie man da systematisch rangehen kann. Wir haben später noch Zeit in der Fragestunde und so, aber wir haben auch jetzt Zeit, wir können das also auch jetzt üben. So, da das, bin ich nicht sicher, ob das eine Meldung ist oder ob Sie einfach denken, ja?
Ich hätte gesagt, wir haben 3 verschiedene Bahnen. Wir haben einmal die Bahn, die Elemente 1, 2 und 3
enthält. Okay, wie sind Sie auf diese Bahn gekommen?
Wenn wir das Erzeugnis von den 13 bis 1, 2, 3 betrachten. Das heißt, wir wissen, dass 1 auf 2 geht, 2 auf 3 und 3 auf 1.
Okay, das heißt, nur damit ich, ob ich das richtig verstanden habe, das heißt, Sie haben sich hier quasi diese Zahlen angeguckt und dann gesagt, naja, wenn ich mit 1 anfange, also irgendwo fängt man halt an, warum nicht bei 1, dann sehe ich, dass die 1 von diesem 3-Zyklus auf 2 und dann, wenn ich ihn nochmal anwende, auf 3 abgebildet wird und dann wieder zurück auf 1, auf andere Zahlen komme ich nicht, also ist das meine erste Bahn.
Ja.
Ja, wunderbar, würde ich genauso machen. Und wie geht es dann weiter?
Und dann haben wir noch 2 1, also 2 einzelne Bahnen.
Ja.
Nicht mit der Elemente 4 einmal.
Ja.
Mit der 5, weil die Fixpunkte sind, die werden auch nicht bewegen.
Genau, die werden nicht bewegt, deswegen haben wir da eine elementige Bahn. Jawohl, vielen Dank. Und möchte jetzt eine andere Person mir sagen, was wir also für Bahnlängen haben und ob das mit der Folgerung konsistent ist? Was haben wir für Bahnlängen? Genau, 3 und 1, das sind nicht beides Primzahlen, aber es sind beides Potenzen von 3. 1 ist keine Primzahl. Ich weiß, es wird manchmal anders gesehen, aber. Ja. Hat jemand von Ihnen gelernt, dass 1 eine Primzahl ist? Ja, ne? Genau, passiert manchmal. Und ist auch früher manchmal passiert. Ich war jetzt gerade auf einer Tagung, wo auch HistorikerInnen und PhilosophInnen rumliefen und dann kommt man halt auf solche Themen und da haben wir so eine alte Arbeit von Fourier geguckt und da war 1 eine Primzahl. Ich habe mich sehr gewundert. So, aber das war teilweise üblich und es ist vielleicht auch immer noch manchmal üblich. Ich finde, dass es gute Gründe gibt, die 1 nicht als Primzahl mitzudefinieren und Sie wissen ja auch, dass ich das auch nicht sehe. Aber es ist eine Primzahlpotenz. Okay, das heißt, es ist alles konsistent mit der Folgerung. Wenn das jetzt eine größere Situation gewesen wäre, wo wir nicht sofort zu Fuß alles gesehen hätten, dann hätten wir die Folgerung als Hinweis nehmen können, nach was für Bahnlängen wir suchen. Stichwort, wenn Sie anfangen mit einer Bahn und Sie fangen so an, Zahlen hinzuschreiben, bei denen Sie sehen, dass man da irgendwie hinkommt mit den Gruppenelementen und dann merken Sie irgendwie,
ich bin mir nicht sicher, ob ich fertig bin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon die volle Bahn habe oder ob da noch was fehlt. Dann können solche Resultate helfen, um zu gucken, kann diese Bahnlänge, die ich jetzt habe, überhaupt funktionieren? Ist die konsistent mit dem Rest, den ich da sehe? Und es wird Übungsaufgaben geben, die an der Stelle Ihre Intuition trainieren sollen. Und wir werden das auch hier ganz viel üben, weil sowas natürlich tolle Prüfungsfragen sind. Ne? Ich gebe Ihnen irgendeine komische Konfiguration und frage Sie, geht das? Brauchen Sie da noch mehr? Jetzt gerade, was für Fragen haben Sie? Zum Thema Bahn, Stabilisator, Bahnlänge, P-Gruppen. Es ist auch okay, keine Fragen zu haben. Ich kann nur manchmal Ihre Gesichter nicht deuten. Manchmal kann ich nicht unterscheiden zwischen, oh, das ist so langweilig, wieso fragt sie uns das? Und, oh, ich habe überhaupt keine Ahnung, was sie von mir möchte. Wir schauen als nächstes auf, Moment, komme ich da hin? Ja. Auf das Präfixpunkt-Lemma. Ja, da freue ich mich jetzt auch schon wieder sehr. Das Präfixpunkt-Lemma werden wir später auch wieder verwenden. Und es gibt uns ein Resultat für eine besondere Konstellation, auch wieder eine P-Gruppe, die auf irgendwas wirkt. Und spätestens, wenn wir es dann nachher mal angewandt haben, auf eine Situation, wo uns das dann wirklich weiterhilft und wo es uns bei Zählen hilft, dann werden Sie das vielleicht mit mir gemeinsam feiern. Was ist da also los im Präfixpunkt-Lemma? Wir haben eine P-Gruppe G, P ist natürlich eine Primzahl und diese Gruppe G soll auf eine endliche Menge Omega operieren, alles ist wie vorher. Und jetzt soll Delta die Teilmenge aller Punkte aus Omega sein, die von jedem Element im G fixiert werden. Wenn wir das also jetzt uns mal praktisch vorstellen, dann haben wir unsere Gruppenwirkung, die Gruppenelemente machen irgendwas auf Omega. Und dann kann es ja sein, dass da Gruppenelemente sind, die Punkte festlassen, haben wir hier gesehen. H wirkt auf dieser Menge so, dass da zwei Punkte einfach komplett festgelassen werden. Das heißt, dieses Groß Delta wäre hier bei dieser Gruppenwirkung in diesem Beispiel die Menge, die aus 4 und 5 besteht. Und dann sagt uns dieses Lemma, wenn wir diese Situation haben, also die Wirkung auf Omega und dann die Menge Delta der Punkte, die von allem aus G fixiert werden, dann ist die Differenz der Mächtigkeiten durch P teilbar. Und wir werden später sehen, dass das toll ist. Da kann man dann zählen und dann weiß man, ah, das kann nicht so sein, das muss so sein und dann findet man Dinge. Dazu später mehr. Ich habe da auch keine weiteren Anmerkungen zu, außer dass ich die Tafel wischen muss. Räumen wir doch erstmal einen Spezialfall ab. Es könnte sein, dass alle Leute aus G alles in Omega fixieren. Kann vorkommen. Was ist dann los? Dann sind Delta und Omega gleich. Die Differenz der Mächtigkeiten ist 0. Das ist durch P teilbar. Fertig. Ja, den Spezialfall, den können wir einfach direkt erledigen. Dazu, aber wenn ich hier von Teilbarkeit spreche, dann meine ich das innerhalb der natürlichen Zahlen bzw. im Ringzentrum. Gut, jetzt sollen die also verschieden sein. Das heißt, wir spielen wieder das Spiel von gerade, da sind Mengen verschieden, was können wir jetzt daraus ableiten? Naja. In Delta liegen die Leute, die von allem, was in G liegt, fixiert werden. Und das sind jetzt nicht alle. Es gibt also in Omega Punkte, die von irgendwas in G bewegt werden. dann schnappe ich mir jetzt noch etwas. Ich nenne das mal kleinen Omega. Das soll also im Groß Omega liegen, in der Menge, auf der wir operieren. Aber ohne dieses Delta. Nicht in Delta zu liegen heißt, dass man nicht von allem fixiert wird. Also gibt es ein Gruppenelement, das Omega bewegt. Dann kann ich mir so ein Gruppenelement schnappen. Oder anders ausgedrückt, wenn es in G etwas gibt, was Omega bewegt, dann heißt das, so haben wir nämlich vorhin schon mal argumentiert, das fand ich schön, dann heißt das, dass G und der Stabilisator von Omega in G verschieden sind. Also nochmal, wenn der Stabilisator G Omega das gleiche wäre wie G, dann würden alle Elemente aus G dieses Teil Omega festlassen, dann müsste das aber in der Menge Delta liegen, aber das tut es ja gerade nicht. Also sind G und der Stabilisator G Omega nicht dasselbe. Ich mache es mal in ganz kleinen Schritten, weil wir jetzt gerade üben, so zu argumentieren. Jetzt ist G also nicht das gleiche wie der Stabilisator von Omega. Also ist auch der Index von G Omega in G nicht 1, sondern etwas Größeres. Und dementsprechend ist dann die Länge der Bahn, die das Teil Omega unter G hat, nicht 1, sondern etwas Größeres. So, da wollte ich hin. Bahnwilliger Stabilisator. Und warum wollte ich da hin? Na, weil G eine P-Gruppe ist. Und weil ich weiß, dass alle Bahnlängen, die nicht 1 sind, dann durch die Primzahl P teilbar sind. Also die Länge, ja, das hat Bahnen, die nicht 1 sind, durch die Primzahl P teilbar sind. Und das habe ich jetzt. Ich habe also jetzt gezeigt, wenn ich mir irgendein kleines Omega schnappe, das nicht in Delta liegt, dann ist die Länge der Bahn, die dazu gehört, durch das kleine P teilbar. Das ist der Schluss, den wir gerade gemacht haben. Fertig sind. Starren Sie mal kurz drauf. Warum sind wir jetzt fertig? Keine Idee? Oder jedenfalls nicht so schnell. Das ist okay. Wir überlegen mal, was hier passiert ist. Wir sind in dem Fall, wo Omega und Delta verschieden sind. Jetzt haben wir uns ein Element außerhalb von Delta hergenommen und haben gesehen, dass die Bahnlänge durch P teilbar ist. Liegt eigentlich diese ganze Bahn jetzt außerhalb von Delta? Oder könnte es sein, dass wir in der Bahn von Omega Leute aus Delta und Leute von außerhalb von Delta sehen? Nee, ne? Also wenn in der Bahn irgendwas aus Delta läge, dann müssten ja die Leute, der Teil der Bahn müsste ja von allen fixiert werden, aber dann, wie ist man dann jemals in der Bahn gelandet, ne? Das heißt, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, uns diese Menge sozusagen aufzuteilen in Bahnen. Wir fangen immer hier mit einem Element an, sehen dann, dass die ganze Bahn von dem Element da liegt, also in Omega außerhalb von Delta, und die Bahnlänge ist durch P teilbar. Dann gucken wir, sind wir schon fertig? Wenn ja, schön. Wenn nicht, schnappen wir uns das nächste Element, was da jetzt noch ist. Gucken uns wieder die Bahn an. Die liegt wieder komplett außerhalb von Delta, die Bahnlänge ist wieder durch P teilbar. Und so machen wir weiter, bis wir diese Menge ausgeschöpft haben. Und dann haben wir diese Menge zerlegt in Bahnen unter G. Die einzelnen Bahnlängen sind durch P teilbar. Wenn wir jetzt gucken, wie viele Elemente wir insgesamt haben, dann haben wir eine gesummte Vereinigung von Bahnen, das heißt, wir addieren diese Bahnlängen und wenn die einzeln durch P teilbar sind, ist die Summe auch durch P teilbar. Und das ist der Beweis für die Theorie. Das Ganze. Omega und Teil G. Enthalten ist in Omega eine Delta. Und das so weit Omega und Delta ist die Vereinigung der Bahnen. Ich nenne jetzt mal Alpha und G. Wobei Alpha aus Omega ohne Delta ist. Das ist jetzt so, wenn ich so hinschreibe, keine disjunkte Vereinigung, es sei denn, ich mache da noch mehr Anmerkungen dazu, wie ich das hinschreiben möchte. Aber Hauptsache es ist eine Vereinigung, und wenn ich das jetzt disjunkt mache, indem ich aus jeder Bahn wirklich immer nur einen Vertreter nehme und darüber zähle, dann sehe ich da jetzt eine disjunkte Vereinigung von Mengen, wo die einzelnen Mächtigkeiten durch P teilbar sind. Und deswegen ist diese Mächtigkeit P-teilbar.
Kurz und schaue, ob Sie Fragen haben direkt dazu. Denn wir reden jetzt kurz über eine besondere Gruppenwirkung und später binden wir da alles zusammen. Da kommen dann diese Themen hier. Okay, ich sehe gerade keine Fragen. Dann gucken wir weiter. Als nächstes sprechen wir über Konjugation. Konjugation ist eine besonders wichtige Wirkung einer Gruppe auf sich selbst. Und ich habe mir aufgeschrieben, ja, in Serie 3, Aufgabe 3, da sollten Sie sich schon selber ein paar Eigenschaften dieser Wirkung überlegen, aber da hieß es noch nicht Konjugation. Also, es heißt auch jetzt noch nicht Konjugation, aber wir nähern uns jetzt dem Begriff. Vielleicht haben ja einige von Ihnen schon vorgeblättert. Oder Christoph hat das in der Übung schon angeteasert, das kann auch sein. Wir haben schon gesehen, dass Gruppen auf sich selbst wirken können oder auf Strukturen, die irgendwie in ihnen sind. Zum Beispiel haben wir gesehen, wie eine Gruppe auf der Länge der Nebenklasse einer Untergruppe wirken kann, durch Multiplikation von rechts, einfach so eine Komplementarität. So, es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, aber Konjugation ist eine der wichtigsten Gruppenoperationen, wenn man so intern bleibt in der Gruppe selbst. Und in dieser Vorlesung kann ich nur anfangen, ganz klein und vorsichtig das zu feiern. Wenn Sie mehr davon sehen wollen, dann empfehle ich die Gruppentheorie 1, die darauf aufbaut, die im Sommer kommt, im Sommersemester. Da machen wir dann noch mehr dazu. In diesem Lemma, in Lemma 3.16, steht erstmal nur die wesentliche Eigenschaft, warum Konjugation so toll ist, so heißt diese Abbildung später. Wir fangen nämlich an mit einem Gruppenelement x, das halten wir fest und wir definieren eine Abbildung und die heißt cx, klein c für Conjugation. Und diese Abbildung cx wirft jedes Gruppenelement g auf das Element, was rauskommt, wenn wir von links mit x hoch minus 1 verknüpfen und von rechts mit x. Das kommt uns vage bekannt vor, das ist nämlich diese Art, Elemente zu produzieren, bei denen wir überprüfen müssen, wo die liegen, wenn wir gucken wollen, ob irgendwas in der Mehrteiler ist. Kein Zufall. Und wenn wir jetzt so ein x festhalten und diese Abbildung definieren, dann können wir zeigen, dass diese Abbildung ein Automorphismus der Gruppe G in sich selbst, ein Automorphismus der Gruppe G ist. Auto heißt ja schon in sich selbst und bijektiv und Homomorphismus. Das heißt, also mehr geht nicht, das ist so das Beste, was eine Abbildung können kann. Wir merken uns also, immer wenn wir ein festes Gruppenelement haben, dann können wir so eine Abbildung definieren, die von der Gruppe in sich selbst geht, mit der Gruppenstruktur verträglich ist und bijektiv ist. Das heißt, noch Struktur erhalten, da kriegt man es nicht hin. da sie das jetzt ja in der Übungsaufgabe bewiesen haben, wahrscheinlich auch besprochen und vielleicht auch ausführlich und wer weiß, was Christoph da schon alles für tolle Beispiele gemacht hat, dann denke ich, dass wir dieses Lemma jetzt gar nicht beweisen müssen, sondern wenn überhaupt, könnten wir noch mal kurz wiederholen, was so die wesentlichen Zutaten sind und ich würde gucken, ob sie Fragen dazu haben. Wie sieht es mit diesem Lemma aus? An welcher Stelle sollen wir das nochmal besprechen? Okay, dann frage ich konkret. Wer möchte nochmal was dazu sehen? Na, ich frage trotzdem. Wer möchte nochmal was dazu sehen, warum diese Abbildung von je nach Gegend, also wieder in die Gruppe selber rein? Das scheint klar zu sein. Wer möchte nochmal sehen, warum die Homomorphie-Eigenschaft erfüllt ist? Wer möchte nochmal sehen, warum das eine injektive Abbildung ist? Wer möchte nochmal sehen, warum es eine surjektive Abbildung ist? Okay. Das heißt, wir gucken uns die Bijektivität nochmal an. Das mache ich sehr gerne. Und es gibt viele Möglichkeiten, aber ich nenne zwei. Die eine ist Umkehrabbildung, die andere ist Injektivität und Surjektivität kurz zu Fuß legen. Gibt es da Wünsche? Keine Wünsche? Ich halte meine Notation fest, die da steht, und wir zeigen die Bijektivität von CX nochmal. Und wissen das, wir machen einfach alles. Wir haben hier Zeit, wir machen einfach alle Argumente, die mir jetzt gerade einfallen. Zuerst Umkehrabbildung. Sieht jemand eine Abbildung von G nach D, die das rückgängig macht, was dieses CX macht?
Und wenn Sie denken, ja, ich glaube schon, aber es ist irgendwie zu einfach, dann haben Sie garantiert die richtige Abbildung erwischt.
Ja, ich hätte gesagt, dieses x und minus 1 ist x einfach vertauscht.
Ja, genau, man vertauscht die Rollen von x und x hoch minus 1. Das heißt, anstatt dass man cx betrachtet, betrachtet man cx hoch minus 1. Und das geht, weil x ein Gruppenelement ist und einen Inversus hat. Und x und sein Inversus kürzen sich gegenseitig quasi weg zum Einzelnen der Gruppe. Das heißt, wenn ich jetzt die gleiche Abbildung mache, aber nicht mit x, sondern mit x hoch minus 1, dann steht vorne x hoch minus 1, also x. Da hat der gerade so ein bisschen gezuckt. Ja. Ah. Noch einmal sagen, wenn das passiert, das ist eigentlich. Okay, wo war ich? Wenn wir Konjugation mit x hoch minus 1 machen, dann steht also links x hoch minus 1 hoch minus 1, da wissen wir, dass es x ist. Dann steht da also x mal x hoch minus 1 von dem, was davor war, also 1. Dann kommt das g, was wir die ganze Zeit hatten, dann kommt x und dann kommt x hoch minus 1, die kürzen sich also auch wieder weg und so lande ich dann bei dem Gruppenelement selber. So kriegt man das hin mit einer Umkehrabbildung. Hoch minus 1, was vorne steht, einfach zu x wird. Okay, diese Abbildung macht cx rückgängig und es ist auch eine Abbildung von je nach g und es ist auch ein Homomorphismus aus den gleichen Gründen, aus denen cx einer ist, bla bla bla. Das heißt, wir haben wirklich eine schöne Umkehrabbildung, die sogar auch ein Homomorphismus ist. Und das ist eine Möglichkeit zu sehen, dass die Abbildung bijektiv ist. Wir können es aber auch zu Fuß machen. Denn man kann ja das, was da passiert, zusammensetzen aus zwei Abbildungen, die wir nacheinander machen. Man könnte ja auch einfach sagen, zuerst multipliziert man von links mit x hoch minus 1 und dann, schon wieder, und dann multipliziert man von, jetzt fängt es an mich zu irritieren. Ich habe kein Stroboskop bestellt. Zuerst multipliziert man von links mit, also von Ihnen aus gesehen, von links mit x hoch minus 1 und dann von rechts mit x. Diese beiden Abbildungen sind für sich genommen schon bijektiv. Das sind normalerweise keine Homomorphismen, aber die sind bijektiv, und zwar wegen der Kürzungsregeln im Gruppen. So kann man sich also auch zu Fuß klar machen, dass das eine bijektive Abbildung ist. Wir sehen also A, B, G mit der Eigenschaft A, C, S gleich B, C, S. Dann schreibe ich einmal aus, was dann hier
Montag was wir irgendwas drauf machen, weil es immer schlimmer geworden ist.
So wie jetzt?
Ja. Aber noch schlimmer.
Ich will nicht, dass es noch schlimmer wird. Ich finde es jetzt schon ganz schlimm. Ich mache den mal tatsächlich kurz aus und wieder an. Das, liebe Videoleute, Sie sehen ja, was los ist. Also glaube ich jedenfalls. Kriegst jetzt kurz Pause und dann macht bitte ordentlich weiter. Achso, ich sollte vielleicht mit Ihnen reden. Na gut, schauen wir mal. Und wir machen ja einfach unbeeindruckt weiter. Einigermaßen unbeeindruckt. Auf der linken Seite steht ich so, das ist eines meiner Arbeit. Auf der rechten Seite steht ich so, das ist eines. Und jetzt wende ich die Idee an, die ich gerade kurz angedeutet habe. Ich weiß, dass Multiplikation mit dem gleichen festen Gruppenelement, egal von wo, immer die Selektion bewirkt aus den Kürzungsregeln. Das heißt, die Kürzungsregel sagt mir, ich kann dieses x hoch minus 1 auf der rechten Seite, auf der linken Seite weglassen und ich kann dieses x auf der rechten Seite weglassen und die Gleichung stimmt immer noch, also ist a gleich 4. Ich habe also angefangen mit A und B sollen bitte das gleiche Bild haben und ich habe herausgefunden, dann sind A und B gleich, das ist die Injektivität. Und jetzt kann ich argumentieren, naja, das ist eine endliche Gruppe. Wenn ich da eine injektive Abbildung von der Differenz selber habe, ist die automatisch surjektiv, das stimmt nämlich für endliche Mengen immer. Ich könnte es aber auch für unendliche Gruppen machen und dann müsste ich halt nochmal mit der Surjektivität argumentieren, wenn die Urbild passt. Aber das haben wir gerade gesehen, wie das geht, das macht man mit der gleichen Injektivität. Das heißt, hier haben wir die Injektivität. Für die Surjektivität kann man die Idee an der Oben schreiben. Das sind also zwei Möglichkeiten, wie man sich klar machen kann, dass diese Konjugationsabbildung bildet. Wische mal.
In der Serie gab es noch den Zusatz, dass man sich klar machen sollte,
dass Normalteiler unter solchen Abbildungen immer invariant sind, aber das muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal wiederholen, denn das steht ja quasi bei der Definition von Normalteilern drin, so erkennen wir.
Stattdessen kommt jetzt die Definition, die erklärt, warum ich die ganze Zeit über Konjugation rede. Denn so heißt das jetzt. Wenn wir uns ein festes Gruppenelement hernehmen und dann die Abbildung Cx betrachten, über die wir gerade gesprochen haben, dann nennen wir diese Abbildung Konjugation mit x und in Zukunft kürzen wir die Schreibweise ab. Wir schreiben dann also nicht mehr g hoch Cx und schleppen dieses C für Conjugation, also für den Namen der Abbildung immer mit, sondern wir schreiben einfach nur g hoch x. Wenn klar ist, woher die Leute kommen, ist klar, was die Notation bedeutet. Wenn nicht klar ist, woher die Leute kommen, dann ist vielleicht nicht unterscheidbar, ob man meint g konjugiert mit x oder ob man meint g in irgendeiner Potenz, im Sinne einer Abkürzung, dass man g so und so oft mit sich selber in der Gruppe verknüpft. Also bitte vorsichtig sein. Sie wissen, dass ich mir immer viel Mühe gebe, in meiner Vorlesung den Kontext klar zu machen, aber wenn er mal nicht klar sein sollte, dann heißt das, dass Sie bitte nachfragen sollen. Und bitte seien Sie selber dann aufmerksam, wenn Sie in den Übungsaufgaben die Notation verwenden, dass immer klar ist, meinen Sie gerade Konjugation oder meinen Sie irgendwas anderes? So, bei der Potenzschreibweise gibt es jetzt ja theoretisch, wenn man die Buchstaben ganz komisch wählt und überhaupt nicht aufpasst, drei mögliche Missverständnisse, würde ich sagen, nämlich man verwechselt Konjugation und irgendeine Gruppenwirkung oder man verwechselt Konjugation und diese Potenzschreibweise oder man verwechselt das sogar mit der ganz normalen Potenzschreibweise, bei der gar nicht klar ist, dass sie irgendeine Bedeutung hat. Und da, glaube ich, sind aber alle Punkte dafür so. So, ab jetzt haben wir also diese Kurzschreibweise. Es Zwei Elemente in einer Gruppe heißen konjugiert in der Gruppe und es ist wichtig, dazu zu sagen, wo die Konjugation ist. Genau dann, wenn es ein Gruppenelement gibt aus der benannten Gruppe, das die Konjugation von dem einen zu dem anderen Element macht. Jedes Element ist insbesondere immer zu sich selbst konjugiert, weil man ja einfach das Element mit dem Einzelelement der Gruppe konjugieren kann. Das geht immer. Und dann kommt immer das Element selbst. Und dass die Gruppe eine Rolle spielt, das wird hier in Beispielen noch Thema und das wird auch in Übungsaufgaben Thema sein. Das macht Gruppentheorie interessant. Wenn Konjugation überhaupt nicht vom Kontext abhängen würde, wäre Gruppentheorie nicht halb so interessant. Das Gleiche kann man für Untergruppen machen. Wir haben diese Notation schon gesehen beim Satz von Cayley. Ich nehme nämlich eine Untergruppe, konjugiere alle Elemente, die da drin liegen und nenne dann das Gebilde, was rauskommt, halt die konjugierte Untergruppe. Da habe ich im Prinzip die Untergruppe einfach nur so weggeschoben. Das heißt, es bleibt die Untergruppenstruktur erhalten und auch viele Eigenschaften bleiben erhalten, denn Konjugation bewirkt ja einen Automorphismus. Das heißt, die Untergruppe behält die gleiche Größe, sie behält die gleiche Struktur. Das ist der Witz bei Automorphismen, deswegen habe ich das vorhin nochmal so rausgestellt. Konjugation bewirkt eine Abbildung der Gruppe in sich selber, die die komplette Struktur erhält. Das heißt, Elementordnungen bleiben erhalten, wie gesagt, Untergruppenstrukturen bleiben erhalten, so Eigenschaften wie, ist man abelisch oder ist man nicht abelisch und so, das bleibt alles erhalten bei Konjugation und das ist total wichtig. Und jetzt kann ich halt bei Untergruppen auch davon sprechen, dass die konjugiert sind und wieder ist der Kontext wichtig, also hier in der großen Gruppe G und ich sage das genau dann, wenn es ein Gruppenelement gibt aus der benannten Gruppe G, was die eine Gruppe auf die andere konjugiert. Wie wir später sehen werden, gibt es so ganz bestimmte, besondere Untergruppen, bei denen man einfach weiß aus der Theorie, dass die konjugiert sind. Und da fängt Gruppentheorie an. Da beginnt quasi die ganze Magie. Was wir jetzt machen, ist alles Vorbereitung. Das heißt, irgendwann sieht man dann, warum Konjugation und warum die Frage, wann Untergruppen auf jeden Fall konjugiert sein müssen, so wichtig sind. Jetzt können wir uns da nur mit so kleinen Beispielen erstmal rantasten. Beispiel 3.17 ist das erste Rantasten. Und ich mache dann aber an der Tafel noch so viel mehr, wie Sie wollen. Denn wir haben ja Zeit. Wir beginnen mit der Gruppe Sym 5 und wir beginnen da mit zwei Elementen, die zwei Zyklen sind. Immerhin haben sie also schon mal die gleiche Ordnung, nämlich 2 und dann kann man ja schon mal hoffen, ja, vielleicht sind die konjugiert. Und ich behaupte, ja, das sind sie. Ich komme nämlich von 1, 2 aus durch Konjugation mit dem 3-Zyklus 1, 2, 5 auf die andere Transposition, die da steht, 2, 5 und die Rechnung steht da. Nur, dass da jetzt Punkte stehen als Verknüpfungssymbol in der Sym 5 und keine Sternchen für Untereinanderausführungen. Aber ansonsten ist das einfach nur diese Rechnung. Wer braucht da jetzt Intuition zu im Sinne von, wie komme ich drauf, so ein Element zu finden, was die Konjugation macht? Würde Ihnen das helfen, wenn wir jetzt vor diesem Hintergrund noch ein, zwei andere Beispiele machen? Ja, ah, okay. Alle gucken so unentschlossen, aber ein entschiedenes Nicht. Wir bleiben nochmal also drin. Nehmen wir mal 3 Zyklen. Rufen Sie mir doch einfach mal 2 3-Zyklen zu aus der Sym 5 und wir gucken, ob wir die Konjugation sehen. Also ob wir die irgendwie gebastelt kriegen. Sie dürfen mir 2 3-Zyklen sagen. Los geht's. Oh, es ist so schwierig, 2 Zahlen aus der Menge 1 bis 5 auszuwählen. Ja, die Tafel ist schon umgeschaltet. Okay.
1, 2, 3, 3, 4.
Dankeschön. Wie machen wir es? Wenn Sie sich an einen Trick aus der linearen Algebra erinnern, ist es einfacher. Da gab es einen Trick. Wenn wir einen Zyklus haben, irgendeinen, und bisher haben wir mit Zyklen gearbeitet, und wenn wir dann
mit Permutation in irgendeiner. Und wir verknüpfen von links mit den Inversen und von rechts mit der Permutation selber. Was ja genau das ist, was bei Konjugation passiert. Man könnte fast meinen, ich hätte da in Algebra schon Konjugation in der Vorlesung mitgedacht. Dann kann man das Ergebnis ausrechnen, indem man das macht. Wer erinnert sich? Ich habe hier so einen Zyklus. A1 ist hin zu A. Und dann habe ich hier eine Permutation bei Klappen plus 1 und dahinter das dazu passende Wetter. Wissen Sie es noch?
Ja, man wendet auf die Elemente vom Zyklus, wendet man Wetter an.
Ah, genau. Vielen Dank. Das hilft uns, oder? Das hilft uns total. So ein x, was wir suchen, was diese Konjugation macht, muss dann ja so sein, dass wenn ich das auf die einzelnen Zahlen loslasse, dann halt diese Zahlen rauskommen. Da fällt Ihnen ja vielleicht eins ein. Also nichts für mich. Womit muss ich konjugieren? Und dieser Trick macht es viel einfacher, finde ich, damit es klappt. Und Sie können ja erstmal nur sagen, was Ihre Idee ist, und dann rechnen wir aus, welche Permutation das tut. Aber wir brauchen erstmal eine Idee. Von wo nach wo müssen Sie? Trauen Sie sich laut zu denken. Das können Sie in der Prüfung später auch machen. Sie können sagen, hier ist meine Idee, so würde ich es machen und dann rechnen wir das zusammen aus. Ich will nur sehen, ob Sie in die richtige Richtung gehen. Ja, probieren Sie es.
Ich hätte gedacht, unsere Permutation Wetter müsste folgendes machen. Sie müsste die 1 auf die 3 bilden. Mhm. Dann die 2 auf die 4. Mhm. Und die 3 auf die 5.
Mhm. Ist wichtig, was Sie mit den anderen beiden Zahlen machen, die 4 und 5?
Nee, die sind ja fix.
Die kommen hier nicht vor. Wir wissen nicht, ob die fix sind, aber die kommen hier nicht vor. Das heißt, es ist uns erstmal egal, wo wir hin. Genau, genauso hätte ich auch angefangen. Vielen Dank. So kann man anfangen. Man denkt laut und überlegt sich, wohin müssen die Leute abgebildet werden. Und jetzt muss man nur noch eine Permutation finden, die das macht. Naja, 1 geht auf 3, geht auf 5. Da kann ich ja zum Beispiel diesen 3-Zyklus schreiben. Wohin die 5 geht, ist mir egal. Wie kann ich jetzt das 2 geht auf 4 noch verarzten? Niemand hat gesagt, dass die Konjugation mit einem einzelnen Zyklus gelingen muss. Es muss ja nur der Inhalt aus Version 5 sein, das darf komplizierter sein. Was muss ich also jetzt noch machen, damit insgesamt eine Abbildung rauskommt, die das erfüllt, was da steht? Willkommen in der Bastelstunde.
Jetzt mal wieder auf die 4 und dann wieder auf die 2.
So, was wollten Sie sagen? Gleiche Idee. Ist es ein Inhalt aus Version 5? Ja, das ist eine wunderschöne Zerlegung in elementfremde Zyklen. Einmal Ordnung 3, einmal Ordnung 2. Das ganze Element hat Ordnung 6. Wunderschön. Das tut's. Wenn Sie wollen, können Sie die Rechnung nochmal machen, dass das wirklich tut und das wirklich egal ist, wohin die 4 und die 5 gehen. Hauptsache, das kommt dann einfach raus.
Ich möchte Sie einladen, selber solche. Wir können jetzt auch noch ein Beispiel zusammen machen, wenn Sie Lust haben. Aber ich möchte Sie einladen, solche Bastelarbeiten selbst auszuprobieren und zu gucken, was Ihre Intuition sagt. Denn das ist nicht bei allen Menschen gleich, wie sie auf Ideen kommen, also wie schnell die sowas sehen. Da geht es um Bahnen, da geht es aber auch um solche Konjugationsideen. Das ist nicht bei allen Menschen gleich, wie sie da auf Ideen kommen oder wie sie ausprobieren, wie viel die ausprobieren werden müssen. Und wenn Sie wissen, wie Sie, mit was für Ideen Sie gut dahin kommen, dann kann Ihnen das helfen, sich auf die Prüfung vorzubereiten. Denn da fragen Sie ja und dann müssen Sie ja sofort on the spot irgendwas sagen. Also es ist gut, das vorher schon geübt zu haben und zu wissen, okay, ich denke jetzt in die Richtung und ich denke einfach laut, denn Frau Weiler hat gesagt, es ist okay, wenn ich laut denke. Und das ist auch okay. Brauchen Sie noch ein Beispiel?
Dann machen wir jetzt noch. Bleiben wir kurz in Sinn 5, weil wir es so schön geübt haben. Und ich nehme mal den 4 Zyklus 1, 2, 3, 4 und die Doppeltransposition 1, 4, 2, 3.
kriege ich da eine Konfirmation hin, von dem einen aufs andere. Haben Sie eine Idee? Denken Sie laut.
Das ist so wie.
Ja.
Ich habe vermutet, wenn wir so eine Konfirmation finden würden, gedanklich, die ich mit 1, dem 4-Zyklus 1, 2, 3, 4 müsste, dann bleibe ich ja als ein Zyklus.
Ah, das heißt, Sie vermuten, wenn wir Konfirmation machen, dann bleibt das auf jeden Fall immer im 4-Zyklus, was rauskommt.
Ich vermute doch, wenn Sie das schon.
Nee, ich wiederhole nur, ob ich Ihre Vermutung richtig verstanden habe.
Das ist schon, ja.
Okay, das ist Ihre Vermutung. Und was folgt dann daraus für die Frage, ob wir per Konfirmation hier landen können?
Nein, die Folgerung wäre dann, es funktioniert nicht.
Ja, und dann völlig recht.
Achso, okay.
Genau. Man kann mit dem Zykeltyp argumentieren. Man kann sagen, wenn ich so einen Vierzyklus habe, dann muss bei Konfirmation, und zwar wegen dem hier, wieder ein Vierzyklus rauskommen. Egal, wenn ich da konfirmiere, ich kann nie von dieser Vierzyklusstruktur wegkommen. Und das hier ist kein Vierzyklus. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Ich habe vorhin ungefähr dreimal gesagt, dass Konjugation die komplette Gruppenstruktur behält und konserviert. Und dass zum Beispiel so Sachen wie Ordnung von Elementen und Ordnung von Untergruppen erhalten bleiben. Dieses Teil teile ich in Ordnung 4. Das kann per Konjugation nicht auf etwas landen, was Ordnung 2 hat. Das geht nicht. Die Ordnung eines Elements kann sich bei Konjugation nicht verändern. Das ist eine andere Möglichkeit zu sehen, dass es nicht geht. Und sowas ist auch wichtig. Also sich quasi so eine kleine Checkliste zu machen, wenn ich nach Konfirmation gefragt werde. Diese paar Sachen überprüfe ich, ob es überhaupt in der Theorie gehen kann. Und wenn das dann gehen kann, dann suche ich vielleicht los. Oder ich kenne solche Beispiele und sehe es einfach. Genauso wie bei Bahnen, ne? Bei Bahnsgenehmigungen auch einfach zu gucken, was geht auf keinen Fall und was habe ich schon für Beispiele gesehen, die mir helfen. Noch was dazu? Noch was, was helfen würde?
Jetzt habe ich viel geredet und nichts geschrieben, aber ich hoffe, dass das in Ordnung ist, weil ja der Ton aufgenommen wird.
Gut, Wünsche ansonsten wie immer an mich. Ich kann zu diesem ganzen Thema eine Podcast-Folge machen oder noch mehr Aufgaben oder was auch immer Sie möchten. Jetzt schaue ich erstmal weiter, denn wir führen das Konzept der Konjugation unter anderem ein, weil das, was da mit der Gruppenstruktur passiert, so interessant ist und weil man jetzt so schön gewisse Phänomene greifen kann, indem man da Untergruppen nach einem Namen gibt. Los geht es mit dem Zentralisator und dann später mit dem Normalisator und dem Zentrum und es macht Spaß. Wir können für jedes kleine Element aus der Gruppe einen Zentralisator definieren. Der besteht aus allem, was mit diesem Element vertauschbar ist. Dass es eine Untergruppe ist, muss man sich mal kurz überlegen, aber ne, Untergruppenkriterium können wir machen, wenn Sie wollen. Das ist die erste wichtige Untergruppe, der Zentralisator von einem einzelnen Element. Okay, einfach merken, da leben alle Leute, die mit diesem einen Element vertauschbar sind. Deswegen muss in dem Namen auch immer das Element, auf das man sich bezieht, irgendwie drinstecken. Ich mache das sehr explizit. C, G, X, es gibt andere Notationen, aber das ist einer der Standards, die es so gibt, der ist sehr explizit. C für Zentralisator, Centralizer. Unten die große Gruppe G, auf die man sich bezieht und in runden Klammern das kleine Element, um das es geht. Ja? Alles, was mit dem kleinen X vertauschbar ist, lebt in dieser Untergruppe CGX. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das auszusprechen, wenn Sie in die Verlegenheit kommen sollten. Oh, zum Beispiel in der Prüfung. Also Möglichkeit 1, irgendwas liegt im Zentralisator von X. Möglichkeit 2, irgendwas zentralisiert das kleine X oder ist damit vertauschbar oder kommutiert damit. Das sind alles Dinge, die das Gleiche bedeuten. Jetzt kann ich dasselbe für Untergruppen machen. Anstatt dass ich also nur mit einem kleinen einzelnen Element vertauschbar sein soll, fordere ich jetzt, dass ich mit allem vertauschbar bin, was in dieser Untergruppe liegt. Ich habe also jetzt eine Untergruppe U. Und dann ist der Zentralisator von dieser Untergruppe U mit genau der gleichen Notation definiert als die Menge erstmal, die Teilmenge von G, die aus denjenigen Gruppenelementen besteht, die mit allem in dem U vertauschbar sind, also mit allen kleinen U aus U. Und dass es eine Untergruppe ist, kann man wieder mit dem Untergruppenkriterium sehen. Möchte jemand für eine der beiden Gruppen einmal sehen, wie das mit dem Untergruppenkriterium geht, damit Sie mir auch wirklich glauben, dass das Untergruppen sind? Möchte das jemand sehen? Ja, okay. Dann machen wir das, haben wir Zeit. Vorlieben, ob groß U oder klein U oder klein X. Oh, wir machen das Kleine, weil man nämlich das Große daraus ableiten kann mit Durchschnittbildung und da sehen wir gleich noch eine Bemerkung dazu. Insofern haben wir das dann direkt gleichzeitig erledigt. Also machen wir das klein X. Das Einzelne in der Gruppe ist mit allem vertauschbar, also auch mit dem kleinen x. Und dann haben wir noch diese Eigenschaft, dass wenn man da zwei Elemente sich rausschnappt und dann das eine mit dem Inversen des anderen multipliziert, dass man dann wieder drin landet. Jetzt formuliere ich das einfach ein bisschen um. Dass man mit x vertauschbar ist, heißt ja dasselbe wie, dass man bei Konjugation x festlässt. In anderen Worten, oder ich kann es sogar noch umgekehrt formulieren, nein, da hat man Nebenrechnung. Ich mache das mal nur für a, damit Sie sehen, worauf ich hinaus möchte. Dass a im Zentrum Sache von x liegt, heißt ja nach Definition, dass a und x vertauschbar sind. Also kann ich das schreiben als a und x, dann ist es mal a. Und jetzt kann ich das in zwei Richtungen umformen mit Konjugation. Möglichkeit 1, ich multipliziere von links mit x hoch minus 1 und dann steht da a hoch x, also x hoch minus 1 mal a hoch x gleich a. In anderen Worten, wenn ich mit x konjugiere, ist a ein Fixpunkt. Ich kann das Ganze aber auch andersrum machen und kann von links mit a hoch minus 1 verknüpfen und dann steht da x hoch a, was das gleiche ist mit a hoch minus 1 mal x mal a gleich x. Das heißt, ich kann auch argumentieren, dass a bei Konjugation das x fixiert. In anderen Worten besteht der Zentralsatz von x nicht nur aus den Elementen, die mit x vertauschbar sind, sondern auch aus den Leuten, die das x bei Konjugation fixieren, beziehungsweise die bei Konjugation mit x selber fixiert werden. Und je nachdem, welche Brille Sie aufsetzen, aus welcher Richtung Sie gucken, hilft mal das eine und mal das andere weiter bei dem Problem, das Sie haben. Und jetzt entscheide ich kurz, was ich hier besonders hilfreich finde. Und dann würde ich sagen, dass es dieser letzte Standpunkt ist, der hier. Ich gehe jetzt nämlich weg vom Rechnen und hin zur Gruppenwirkung. Die Gruppe wirkt auf sich selber per Konjugation. A und B fixieren x, liegen also im Punktstabilisator und Punktstabilisatoren sind Untergruppen. Fertig. Deswegen ist es interessant, dass man jetzt eine Untergruppe. Und so hätten wir das sogar noch weiter vereinfachen können. Wir hätten das Untergruppenkriterium so explizit gar nicht gebraucht. Wir hätten auch am Anfang direkt sagen können, hey, ich erkenne, dass der Zentralisator von x nichts anderes ist, als die Menge, ja, beziehungsweise, da muss ich andersrum argumentieren, dass der Zentralisator von x aus den Punkten besteht, die bei Konjugation mit x festgelassen werden.
Und dann muss man sich überlegen, dass wegen der Eigenschaften von Konjugationen, Gruppen, Automatismus und bla bla bla, die nur Untergruppen bilden. Das ist die andere Sichtweise. Je nachdem, von wo Sie gucken, also aus welcher Perspektive, selbst bei der Gruppenwirkung haben wir ja zwei. Wir haben die Wirkung der Gruppe, das heißt, man kann die Perspektive der Gruppe als wirkendes Objekt einnehmen, aber die wirkt ja auf sich selber, das heißt, man kann auch die Perspektive der Gruppe als Menge, auf der gewirkt wird, einnehmen. Und je nachdem, was Sie machen, vereinfachen sich dann die Rechnung. Okay, das heißt, die Linie diesen Stabilisator, also liegt auch das darin, also liegt das am Zentralisator, also ist das mit dem Untergruppenkriterium eine Untergruppe. Und jetzt kommt, den Zentralisator von so einer Untergruppe groß U kann ich schreiben, das habe ich hier glaube ich auch aufgeschrieben, genau, den kann ich schreiben als Durchschnitt der Zentralisatoren der Elemente, die aus der Untergruppe kommen. Überlegen wir mal kurz, warum das so ist. Also wir starten auf der linken Seite. Wenn ich mit jedem Element aus groß U vertauschbar bin, dann liege ich im Zentralisator von jedem kleinen U, also liege ich dann auf der rechten Seite. Und jetzt umgekehrt, wenn ich auf der rechten Seite liege, in diesem Durchschnitt, dann bin ich mit jedem kleinen U aus U vertauschbar, also liege ich im Zentralisator von ganz U. Und jetzt können wir argumentieren, die kleinen Zentralisatoren, also die von den kleinen Us, die sind Untergruppen, das haben wir uns gerade überlegt, aber der Durchschnitt von Untergruppen ist ja auch eine Untergruppe und deswegen kann man jetzt schlussfolgern, dass Zentralisatoren von Untergruppen auch Untergruppen sind. So, was noch? Da jedes Element mit sich selber vertauschbar ist in der Gruppe, bezüglich der Gruppenoperation, liegt jedes Element mit seinem eigenen Zentralisator. Wenn ich jetzt Potenzen von dem Element bilde, in dem Sinne, dass ich es immer wieder mit sich selber verknüpfe, dann bin ich da auch wieder vertauschbar. Ne? Also wenn ich x mehrmals mit sich selber verknüpfen und macht das zweimal und verknüpft die dann, dann ist die Reihenfolge da. Deswegen liegt nicht nur x in seinem eigenen Zentralisator, sondern das ganze Erzeugnis von x. Und man kann sogar zeigen, dass der Zentralisator von dem kleinen x dasselbe ist wie der Zentralisator der von x erzeugten Untergruppe. Wenn Sie also Lust haben, zu üben, mit Zentralisatoren zu rechnen, dann empfehle ich Ihnen folgende kleine Übung. Ich schreibe schon hin und dann wische ich gleich. Folgende kleine Übung. Der Zentralisator von x ist das gleiche wie der Zentralisator von Erzeugnis von x. Überlegen Sie mal, ob das stimmt. Wenn Sie das haben. Und jetzt wische ich. Aber möchte Ihnen vorher noch den nächsten, das nächste Beispiel zeigen. Vielleicht schauen Sie schon mal rein und ich wische und dann können wir noch Kommentare zu den Beispielen an der Tafel machen. Ich hoffe, ich schreibe euch hin. Die Leute, die das Video gucken, also vor allem die, die vorher gesagt haben, dass es manchmal nicht öffentlich ist, die müssen sich bitte bei dir beschweren oder mir irgendwie sagen, ja, das ist besser, damit ich das einschätzen kann. Was passiert in diesem Beispiel? Da sind wir in der Sym 4. Wir haben ein kleines Element x, dessen Zentralisator wir angucken wollen, und wir haben eine Untergruppe u, deren Zentralisator wir angucken wollen. Und bei dem kleinen x, da kann man sich ja so nähern, dass man sagt, naja, das ist eine Transposition, 1, 2, Transposition, oder generell sind Permutationen ja immer mit allem vertauschbar, was dazu komplett elementfremd ist. Und in der Sym 4 kann ich dann ja mal gucken, finde ich irgendwas Elementfremdes dazu und dann finde ich zum Beispiel die Transposition 3, 4. Die ist also damit vertauschbar, die liegt also im Zentralisator. Das Element selber auch, sodass ich also jetzt schon so ein bisschen was gefunden habe, was mit dem kleinen x vertauschbar ist und was deswegen im Zentralisator liegt, nämlich x selber und die Transposition 3, 4. Aber ich kann auch Elemente finden, die nicht im Zentralisator liegen, das heißt, der ist nicht die ganze Gruppe. Und zum Beispiel finde ich ja das Element 2, 3. Wer braucht einen Hinweis dazu, warum 2, 3 nicht im Zentralisator von 1, 2 liegt? Die Rechnung könnte ich jetzt nochmal kurz anschreiben. Ja? Okay. 2, 3 liegt nicht im Zentralisator von x, denn Na, was würde es denn bedeuten, im Zentralisator zu liegen? Das würde heißen, dass 2, 3 und 1, 2 vertauschbar wären als Permutation. Und wir können ja mal kurz gucken, ob die sind. Na, wenn ich die in dieser Reihenfolge verknüpfe, und ich mache jetzt mal wieder Sternchen, damit man wirklich sieht, dass wir da Abbildungen miteinander schreiben, dann geht ja hier zuerst die 1 auf die 2, dann auf die 3, also die 1 auf 3. 3 geht hier, ne, auf 3 selber und dann hier auf 2. Und 2 geht auf 1 und bleibt dann nur. Also finde ich diesen Reihenfolge. Wenn ich die andere Reihenfolge mache, warum mache ich eigentlich selber? Warum mache ich mir sie nicht? Was kriege ich daraus, wenn ich die andere Reihenfolge mache? Gleich mit der Permutation müssen wir auch ganz viel üben. Es muss auch super schnell gehen. Los. Ja, ganz viel auf.
Also 2 oder 1, ich wollte gerade noch die ersten Fotos rauschen gucken. Ja, 1, 2, 3, oder?
Genau. 1 bleibt hier auf 1, geht dann auf 2. 2 geht auf 3 und bleibt. 3 geht auf 2, geht auf 1. Genau, das ist der andere 3-Zyklus auf diesen 3 Zahlen. Das heißt, es sind nicht gleich, diese beiden Produkte. Das heißt, 1, 2, 2, 3 sind nicht vertauschbar. Also gibt es dann auch nicht hinterher. So können Sie das immer zu Fuß nachrechnen. Und manchmal machen wir das, aber manchmal suchen wir auch nach strukturellen Argumenten, weil wir halt nicht die ganze Zeit rechnen wollen oder weil jedenfalls ich nicht die ganze Zeit rechnen möchte, sondern eigentlich so wenig wie möglich. Wir gucken uns den Zentralisator von U an. U, zur Erinnerung, war das Erzeugnis von diesem Dreizyklus 1, 2, 3. U zentralisiert sich selber, denn die Gruppe U ist abelisch, das heißt, da sind alle Elemente sowieso schon miteinander vertauschbar, dementsprechend liegt U in seinem eigenen Zentralisator drin. Das ist nicht immer so, aber bei abelischen Gruppen ist es so. Und jetzt behaupte ich, dass jetzt in ganz G der Zentralisator nicht noch weiter wächst. Alles, was außerhalb von U liegt, behaupte ich, ist nicht mit den Leuten aus U vertauschbar. Jedenfalls nicht mit allen. Okay, also schauen wir mal. Die eine Person habe ich gerade begründet. Und jetzt kommt die andere. Und da freue ich mich jetzt, weil ich nämlich nicht hingehe und alle Elemente aus der Gruppe ausprobiere, alle 24, sondern ich überlege mir ein strukturelles Argument. Und das strukturelle Argument sieht wie folgt aus.
Unsere Untergruppe U hat 2 Rahmen auf der Menge 1 bis 4. Die können wir einmal hinschreiben. U hat die Rahmen 1, 2, 3 und die nur aus 4 besteht. Die sind sehr unterschiedlich. Hier liegen 3 Leute drin, hier liegt nur eine Zahl drin. Ein Element, das mit jedem Element aus U vertauschbar ist, muss diese Bahnstruktur irgendwie respektieren. Da kann man jetzt nicht plötzlich die Bahn, die große mit der kleinen vertauschen oder die irgendwie komplett wieder zusammenwürfeln. Das geht nicht. Oder in anderen Worten, diese alleelementige Bahn von U, die einzige, die es gibt, die muss respektiert werden von Elementen, die mit U vertauschbar sind. In anderen Worten, wenn ich jetzt im Zentralisator von U nach irgendwas suche, was vielleicht nicht in U liegt, dann muss ich nach Elementen in der Gruppe suchen, die die 4 festlassen. Und wenn ich dann mal gucke, was sind da so für Elemente, die die 4 festlassen? Naja, ein paar kenne ich, also sowas wie 1, 2, 2, 3 und so. Und dann prüfe ich nach, ob die mit U vertauschbar sind und merke, nee, sind sie nicht. Und alle anderen Elemente bewegen die 4. Das heißt, ich teile mir die Arbeit auf, indem ich ein strukturelles Element Argument vorschiebe, nämlich die Bahnen, mache mir klar, Elemente im Zentralisator von U müssen diese Bahnen mit einem Punkt respektieren, die müssen also 4 festlassen. Und dann sehe ich, ganz viele Gruppenelemente bewegen 4, die muss ich mir gar nicht angucken. Die wenigen anderen, die noch übrig bleiben, die gucke ich mir kurz zu Fuß an, sehe, dass die nicht mit U vertauschbar sind, fertig. Deswegen ist der Zentralisator von U wirklich nur die Untergruppe U selber. Das sind die einzigen Leute, die 4 festlassen und die mit den Elementen vertauschbar sind. Und ich habe Ihnen das gezeigt, weil ich Ihnen einen riesigen Werkzeugkoffer basteln möchte mit Argumenten, die Sie verwenden können für solche Fragen. So. Was für Fragen haben Sie dazu? Oder möchten Sie nochmal so ein ähnliches Beispiel sehen oder eine andere Art der Argumentation? Was würde Ihnen jetzt hier helfen? Es würde den Videoleuten helfen, wenn ich auf die Tafel schalte. Was könnten Sie da jetzt noch gebrauchen?
Ja. Hätten Sie noch ein weiteres Beispiel?
Noch ein weiteres Beispiel, ja.
Guck mal, wie viel Zeit wir haben. Ja, das können wir machen.
Na, wir können uns jetzt ja, wir haben jetzt den Tensor von x nicht vollständig ausgerechnet, sondern wir haben nur Beispiele angeguckt für Leute, die drin liegen und Leute, die nicht drin liegen. Aber wir können da ja mal schauen, ob wir aus der Bahnenstruktur auch irgendwas ablesen können, was uns vielleicht weiterhilft. Also, die von x erzeugte Untergruppe hat auf der Länge 1, 2, 3, 4 folgende Bahnen. Das können Sie mir jetzt sagen. Welche Bahnen hat die von der Transposition 1, 2 erzeugte Untergruppe auf der Menge 1 bis 4?
Ja, ja, die Menge, also 1, 2.
Sie haben richtig angefangen, die Menge.
Die Menge 1, 2.
Die Menge, die 1 und 2 enthält.
Genau. Die Menge, die 3 enthält und die Menge 3
enthält. Dankeschön. Und jetzt haben wir mal geübt, wie man Bahnen richtig ausspricht. Danke. So, was können wir aus der Bahnstruktur ablesen? Übrigens ist das nochmal ein schönes Beispiel für, das, für diese Folgerung. Die Bahnenlängen sind Potenzen von 2 und sogar nach oben beschränkt durch die Ordnung des Elements. Da könnte man also, wenn man wollte, noch viel mehr machen. Das ist alles sehr interessant, aber ich schreibe ab. Um den Zentralisator von x zu verstehen, gucken wir jetzt, wie kann man diese Bahnstruktur respektieren? Leute, die mit x vertauschbar sind, müssen diese Bahnstruktur irgendwie respektieren. Sie müssen also respektieren, dass es hier diese eine Bahn mit 2 Elementen gibt. Und dann noch 2 Bahnen, die jeweils eine nennen. Da können also jetzt nicht plötzlich, das kann nicht plötzlich alles eine Bahn werden. Oder wir können nicht auf einmal eine 3 Elemente haben oder sowas. Na, dann können wir mal gucken, was für Gruppenelemente das machen. Ja.
Weil die Elemente
frei sind. Genau. Da haben wir jetzt ein weiteres Argument gefunden. Ne? Wir hatten das Argument elementfremd und jetzt haben wir noch ein anderes, nämlich dieses Element respektiert diese Bahnstruktur. Also lohnt es sich zumindest mal zu gucken, ob es im Zentralisator liegt. Und wir sehen, ja, tut es. Sehen Sie noch andere Elemente, die diese Bahnstruktur respektieren? Oder ich frage anders. Ich gebe Ihnen eins, das ist so ein Kandidaten. So ein schöner Vierzyklus. Die Zahl 4 sieht da irgendwie kompatibel mit aus. Wir haben Bahnlänge 1 und 2. Warum soll das nicht von so einem Vierzyklus respektiert werden? Was würden Sie sagen? Ja.
Nicht nur eine Bahn statt wieder drei. Weil wir dann ja nur die Bahn, also die Menge, die 1, 2, 3, 4 enthält, hätten.
Für dieses Element, ja. Aber was macht dieses Element mit den Bahnen, die da schon sind? Und Elemente im Zentralisator von x müssen ja die einzige Bahn mit 2 Elementen festlassen. Die kann nirgends hin, denn es gibt nur diese eine Bahn mit 2 Elementen. Die beiden einelementigen Bahnen, die darf ich zum Beispiel noch vertauschen, das tue ich ja hier auch. Aber ich darf nicht diese Bahn mit 2 Elementen irgendwo anders hinbewegen. Dieser Vierzyklus tut das aber. Der bewegt ihn nämlich auf die Menge, die aus 2 und 3 besteht. Das geht nicht. Ich kann das hier nicht durcheinander würfeln und dann einmal diese 2 Elemente und diese 1 Elemente Bahn irgendwie neu zusammenzuführen. Das darf ich nicht. Also ist das raus als Kandidat für den Zentralisator. Wenn ich aber diese Doppeltransposition nehme, also einfach die gleichen Zahlen, aber nicht als Vierzyklus, sondern als Doppeltransposition, dann klappt es wieder. Hier habe ich wieder einen Kandidaten, den ich testen kann und dieses Ding ist wirklich mit x vertauschbar. Denn ich sehe, die Zahlen werden vertauscht, aber ich darf vertauschen, denn die Bahnen bleiben mir fest und diese beiden Bahnen werden vertauscht. Das darf ich auch, weil ich beide Dinge eins habe. Diese Meta-Argumente mit den Bahnen, die können helfen, um einzuschränken, was für Elemente Sie überhaupt noch prüfen müssen auf den Zentralisator. Ich hoffe, dass Sie das hilfreich finden.
Wir könnten jetzt auch noch 3 Zyklen draufwerfen, aber da passieren dann ähnliche komische Dinge. Ja.
Wäre denn 1, 2, 3 auch so ein Element, was dagegen würde?
Nee, danke, dass Sie es ansprechen. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch ein 3-Zyklus mache.
1, 2, 3 wirft ja auch diese Bahn hier aus 1, 2 auf die Bahn, die 2 und 3 enthält. Denn 1 geht auf 2, 2 geht auf 3. Das heißt, dann kriege ich hier eine neue Bahn mit 2 Elementen. Und das ist nicht damit kompatibel, dass die einzige Bahn mit 2 Elementen festbleibt.
Ja.
Ist dann Elementfremdsein nur äquivalent zu die Bahnstruktur respektieren?
Spontan möchte ich sagen nein. Ich muss kurz überlegen, warum ich das glaube. Ich glaube, es geht nur eine Richtung und nicht beide.
Genau, die Rückrichtung geht nicht, denn das Element selber ist nicht zu sich elementfremd, aber vertauschen sich selber und respektiert die eigene Bahn. Das heißt, ja, nur eine Richtung nicht sein. Also, Also, wir wiederholen es nochmal für die, die jetzt nicht sofort bei der Frage mitgedacht haben. Danke, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich mit der Permutation anfange, mit einem einzelnen Zyklus oder mit etwas komplizierter, dann kann ich immer erstmal testen, ist das neue Element, bei dem ich gucken möchte, ob es da ein Vertauschbar ist, ist das dazu komplett immanent? Wenn ja, dann weiß ich, es funktioniert. Das kann ich zu Fuß ausrechnen oder einfach zitieren aus der Vorlesung. Und ich könnte nochmal das Respektieren der Warnstufe nachprüfen, aber ich kriege es automatisch. Da passiert wirklich gar nichts. Interessant wird es, wenn da wirklich gleiche Elemente bewegt werden. Da haben wir jetzt gesehen an den verschiedenen Beispielen, das kann so oder so laufen. Ne, mal geht die Warnstufe kaputt, dann wissen wir, wir sind raus, es kann nicht im Zentralsator liegen, ich muss nichts mehr nachrechnen. Und wenn die Warnstruktur respektiert wird, dann lohnt sich einmal das direkte Nachgucken, sind die vertauschbar oder nicht. Und Vorsicht, die Warnstruktur zu respektieren reicht nicht aus. Wir hatten gerade das Beispiel mit diesem U, was von diesem 3-Zyklus 1, 2, 3 erzeugt wurde. Die Transposition 2, 3 respektiert die Warnstruktur, ist aber nicht mit dem Zyklus 1, 2, 3 vertauschbar. Also Vorsicht, das ist wie so ein Screening-Prozess, aber es reicht nicht. Das habe ich hoffentlich alle Warnhinweise gegeben, die ich jetzt noch. Und wenn Sie es ein bisschen geübt haben, werden Sie wahrscheinlich ein Gefühl dafür bekommen und werden dann merken, ah, okay, diese Art der Argumentation funktioniert für mich gut, weil ich diese Rechnung schnell machen kann und weil ich da mich sicher fühle und das vielleicht eher nicht.
Ja, was haben wir noch? Noch irgendwelche Fragen? Sonst bleibt eigentlich nur das übliche Luschern. Was kommt als nächstes? Machen wir es mal eben. Es kommen noch ein paar Begriffe. Zentrum und Normalisator. Und dann kommt ein Lemma, das klärt, was die Konjugation mit diesen ganzen Begriffen zu tun hat. Das ist dann einmal so ein großes technisches Lemma, wo wir ganz viel schon wissen. Das müssen wir gar nicht nochmal neu überlegen, sondern wir schreiben einfach nur hin, was wir schon wissen. Und haben dann aber einmal diese ganzen Begriffe hinsortiert. Und wenn Sie Lust haben, können wir dann zusammen so ein kleines Mindmap malen oder Sie fangen an zu malen und dann vervollständigen wir das zusammen und gucken. Denn diese Begriffe auseinanderzuhalten und die Wörter richtig zu verwenden, ist an dieser Stelle der Vorlesung die größte Hürde. Wenn Sie das dann hingekriegt und für sich sortiert haben, sind Sie einen Riesenschritt weiter. Fallen Ihnen gerade noch Fragen ein? Wenn nicht, dann bis Mittwoch oder bis nächste Woche. Und ich möchte den Beamer loben, der jetzt irgendwie gut durchgehalten hat.